Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe, guten Abend. Rückrundenauftakt in der zweiten Fußball-Bundesliga mit einer englischen Woche. Tabellenführer Hamburger SV will es im dritten Anlauf endlich zurück in die Bundesliga schaffen und bleibt beim 0:0 in Düsseldorf zum 8. Mal in Folge ungeschlagen. Christian Schulze.
Das erwartete Topspiel zum Start der Rückrunde wurde es in Düsseldorf nicht. Doch mit dem 0:0 kann der Hamburger SV am Ende wohl etwas besser leben als die Fortuna. Der HSV verpasste es in der ersten Halbzeit, seine Überlegenheit nicht nur in Form von Ballbesitz, sondern auch in glasklaren Torchancen auszudrücken. In der zweiten Hälfte spielten dann auch die bis dahin zurückhaltend agierenden Düsseldorfer mehr mit und es wurde ein offener Schlagabtausch, allerdings weiter ohne die ganz großen Höhepunkte. Erst weit in der Nachspielzeit musste HSV-Torwart Sven Ulreich einen gefährlichen Kopfball und die damit beste Fortuna-Chance entschärfen. Durch die Punkteteilung bleibt Hamburg Spitzenreiter und hat weiter 5 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf und Platz 4.
Bis mindestens morgen ist Greuther Fürth jetzt auf Relegationsrang 3 geklettert. Die Fürther holten sich einen 1:0 Auswärtssieg beim VfL Osnabrück. Der Spielbericht von Burkhard Tillner.
Die Spielvereinigung Greuther Fürth gewinnt hochverdient beim VfL Osnabrück mit 1:0. Den Treffer des Tages erzielte Julian Green in der 37. Minute. Osnabrück in der Offensive restlos harmlos. Greuther Fürth mit weiteren Hochkarätern. Julian Green traf nochmal den Pfosten und dann war es Abiyama im zweiten Abschnitt, der bei einer der guten Möglichkeiten von Greuther Fürth nur die Latte traf. Osnabrück versuchte alles nach vorne zu werfen, aber klägliche Angriffsbemühungen scheiterten an einer konzentrierten Defensive der Fürther, die das Spiel diktierten und verdient siegten.
Mit einem 1:0 Heimsieg gegen Heidenheim verbessert sich Eintracht Braunschweig mindestens vorübergehend von Rang 17 auf 15 und Erzgebirge Aue dreht gegen Schlusslicht Würzburger Kickers die Partie und gewinnt 2:1. Torschütze Florian Krüger.
Wir waren zwar von vornherein bewusst, dass es ein Geduldsspiel wird, dass es wahrscheinlich möglich auch lange 0:0 steht. Ja, ich glaube aber trotzdem unterm Strich haben wir hier das Spiel verdient gewonnen.
Würzburg bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter. In Liga 1 hat Schalke 04 noch weniger Punkte auf dem Konto und gleichzeitig plagen den Revierclub große Finanzsorgen, die durch 2 zum Teil brisante Vertragsabschlüsse heute zumindest ein wenig gelindert wurden. Konstantin Kleine berichtet.
Während der neue Vertrag mit dem Gelsenkirchener Personaldienstleister Stölting dem Ruhrpott-Club vor allem eine finanzielle Soforthilfe bescheren soll, sorgt die Einigung zwischen S04 und Böklunder, einer Tochterfirma des ehemaligen Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönjes, für Verwirrung. Denn schon vor einigen Wochen hatten sich ähnliche Pläne der Vereinsführung zur Erschließung zusätzlicher Geldquellen zerschlagen. Der Versuch, den Sponsorenvertrag mit der Fleischwarenfirma Böklunder zu verlängern, war am Veto von 2 Aufsichtsratsmitgliedern gescheitert. Tönjes selbst hatte einen einstimmigen Beschluss des Gremiums zur Bedingung gemacht. Laut Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst kam der Deal nun doch zustande, weil es sich hier um ein reines Sponsoringgeschäft handele. Der Vertrag sei normal und ohne anderweitige Forderungen oder Ansprüche verlängert worden. Schalke 04 ist nach 18 Spieltagen Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga und finanziell stark verschuldet.
Ein paar Plätze darüber und ohne größere Finanzsorgen steht Hertha BSC. 1,5 Jahre nach dem Ende seiner ersten Amtszeit ist Paul Dardai jetzt zurück auf der Trainerbank der Berliner und stellte sich heute den Medien vor.
Ich habe richtig nicht geschlafen, ich habe nicht gewusst, soll ich machen, soll ich nicht machen. Aber dann zum Schluss, wenn ich schon hier bei Hertha BSC angestellt bin und hier bin und dann brauchen sie mich, dann sagt man ja.
Und ja, hat heute auch der frühere Dortmund-Trainer Thomas Tuchel gesagt. Der FC Chelsea stellte ihn offiziell als neuen Teammanager und Nachfolger von Frank Lampard vor. Tuchel war an Weihnachten erst bei Paris Saint-Germain entlassen worden. Ein Ergebnis aus dem Basketball. In der Euroleague hat der FC Bayern München mit 95:93 bei Chimki Moskau gewonnen. Wir kommen zum Wintersport. Der Nachtslalom auf der Planai ist Jahr für Jahr ein großes Spektakel in Schladming. In diesem Jahr fehlten die Fans und verpassten dadurch einen österreichischen Heimsieg. Mehr dazu von Erich Wartosch.
Es war der 2. Ausfall in Folge. Nach dem verkorksten ersten Lauf wollte Linus Strasser im 2. Durchgang von Platz 27 aus angreifen. Doch früh war seine Aufholjagd zu Ende.
Ein Fehler kann passieren, ja, aber in Flachau wie hier war es beides mal eigentlich von mir ein Fahrfehler.
Strasser sieht keine Krise, will cool bleiben, zumal am Wochenende für ihn schon die nächsten beiden Rennen anstehen. Während der Münchner, wie auch alle anderen Deutschen, gar nichts zu jubeln hatte, bekamen im Schneetreiben unter Flutlicht die Österreicher wieder mal einen Einheimischen als Sieger ins Ziel. Marco Schwarz fuhr ohne zehntausende Zuschauer am Rande wie üblich, mit einem eleganten zweiten Lauf von der 6 aus nach vorne, während sein führender Teamkollege Manuel Feller zu viel riskierte und ausschied.
Schladming, den Klassiker zu gewinnen, war schon ein ganz großer Traum, und heute ganz oben zu stehen, ist wunderbar. Schladming gehört für einen Slalomfahrer ganz oben eingestuft und bin mega happy damit.
Hinter Schwarz kamen mit Alexis Panturaud und Clément Noël zwei Franzosen auf die Plätze 2 und 3.
Apropos Frankreich, einen französischen Sieg gab es beim Riesenslalom der Frauen am Kronplatz. Thomas Kattenbeck.
Es war ein spannender letzter Riesenslalom vor der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo, und am Ende setzte sich eine der erfahrensten Läuferinnen durch. Die Französin Tessa Worley hatte fast 2,5 Jahre kein Weltcuprennen mehr gewonnen. Heute stand sie mal wieder ganz oben, zum 14. Mal in ihrer Karriere. Worley fuhr von Rang 5 im ersten Durchgang ganz nach oben. Die schnellste nach dem ersten Durchgang, die Schweizerin Michelle Gisin, patzte im unteren Streckenteil und fiel auf Platz 6 zurück. Es war ein schwieriges Rennen auf einem steilen Hang mit vielen kleinen Wellen und aggressivem Schnee. Deutschlands aktuell beste Riesenslalomfahrerin Andrea Filzer kam damit nicht besonders gut zurecht, schaffte es diesmal nicht in den zweiten Durchgang, genau wie die anderen deutschen Fahrerinnen.
Wir bleiben hier in Sport aktuell noch in Italien, und zwar verbunden mit der Frage, ob das italienische Olympische Komitee CONI morgen hart vom IOC bestraft werden wird und bei den kommenden Sommerspielen auf Hymne und Flagge verzichten muss. Grund ist der Vorwurf, nicht autonom genug von staatlichem Einfluss zu sein. Jörg Seiselberg blickt auf die Entscheidung voraus.
Italiens Sport hat mit Furcht auf diesen Tag geguckt. Giovanni Malagor, Chef des Nationalen Olympischen Komitees, räumt ein: Es ist klar, dass wir diesen 27. Januar als Damoklesschwert ansehen. Ob das Schwert auf Italiens Sport herabsaust, entscheidet das IOC. Unermüdlich ist Malagor in den vergangenen Wochen durchs Land gezogen, im Streit um die Finanzierung des Sports. Er hat gewarnt vor der Gefahr, dass Italien bei Olympia droht, als No-Name-Nation antreten zu müssen, ohne Hymne und ohne Fahne. Rom säße faktisch auf der Sünderbank des olympischen Sports, Seite an Seite zum Beispiel mit Dopingsünder Russland. Grund ist, dass der Sport in Italien von der Regierung abhängig ist, so der Vorwurf des IOC. Und Malagor gibt den Anklägern in Lausanne recht. Diese surreale, sehr italienische Situation kennt unsere Sportwelt hier schon lange. Und jetzt auch die breite Öffentlichkeit. Wir sind in einer konfusen Rechtssituation, die total irregulär ist in Bezug auf die internationalen Regeln. Stein des Anstoßes ist die Einrichtung Sport e Salute, übersetzt Sport und Gesundheit. Sie ist eine Quasi-Behörde, die vor 2 Jahren von der Regierung in Rom mit weitreichenden Machtbefugnissen ausgestattet wurde. Sie gehört zu 100% dem Finanzministerium, ist also vollständig in staatlicher Hand. An der Spitze wurde ein Mann der größten Regierungspartei der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung platziert. Zuständig ist Sport e Salute unter anderem dafür, Millionengelder im Sport zu verteilen, beispielsweise an die einzelnen Verbände. Das Ganze nach Gutdünken der Regierung, kritisiert das IOC. Das Nationale Olympische Komitee Italiens, durch die neue Behörde quasi entmachtet, sieht dies ähnlich. Aber in den letzten Stunden vor der drohenden Degradierung hat sich in Rom noch etwas bewegt. In seiner letzten Sitzung vor der Regierungskrise hat das Kabinett ein Dekret beschlossen, das die Autonomie des italienischen Sports künftig wieder sicherstellen soll. NOK-Chef Malagor zeigt sich in einer ersten Reaktion zufrieden. Das letzte Wort aber hat das IOC.
Und zwar morgen. An diesem Mittwoch kommt dann auch der Sportausschuss des Bundestags zusammen zu einer öffentlichen Anhörung statt wie der sonst üblichen Sitzung hinter verschlossenen Türen. Das Thema ist ein wichtiges im Profi- wie im Breitensport: der Einsatz von Schmerzmitteln und die Missbräuche derselben. Hintergründe von Scheer Westhoff.
Schmerzmittel waren lange die verborgene Seite des Millionengeschäfts Fußball. Bis zum vergangenen Sommer, als der großflächige Tablettenkonsum durch eine Dokumentation in der ARD an die Öffentlichkeit kam. Nun befasst sich der Sportausschuss des Deutschen Bundestags mit der Angelegenheit. In einer öffentlichen Anhörung sollen Experten den Politikern Rede und Antwort stehen. Nach Informationen der ARD-Doping-Redaktion und des Recherchenetzwerks Korrektiv hat der DFB bereits selbst Konsequenzen gezogen. Der Verband will eine Studie finanzieren und nimmt dabei sowohl die Profis als auch die Amateurspieler ins Visier. Die Untersuchung soll vor allem Erkenntnisse liefern, in welchem Ausmaß Schmerztabletten eingenommen werden. Ebenfalls reagiert hat der Deutsche Handballbund. Dem weit verbreiteten Tablettenkonsum will man auch dort auf den Grund gehen, wie Sportvorstand Axel Kromer sagt.
Wir haben da dieses Projekt beantragt mit der höchsten Priorisierung bei allen unseren beantragten Projekten und sind nun dabei, für die nächsten 3 Jahre hier eine neue Studie durchzuführen, um den Schmerzmittelmissbrauch im Handball besser kennenzulernen.
Durchgeführt wird die Handballuntersuchung an der Universität Tübingen.
Details aus dieser öffentlichen Anhörung im Bundestag hören Sie dann morgen hier bei uns in Sport aktuell. Für heute verabschiedet sich Matthias Friebe jetzt. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.